Ja, heute hier am Mikrofon für die Zerherrschaft eine Sendung mit den schrecklichen drei, mit Christina Zilli und Tim Schuster. Klaus Kampner hat die Musik hierfür vorbereitet, hauptsächlich Brunnen, den wir dann, die Gruppe, die wir dann auch spielen werden. Und jetzt zu Beginn der Sendung spiele ich einen Auszug, und zwar ein kurzer Vortrag von Martin Saar über die Ästhetik der Existenz bei Foucault. Und dann werden wir übergehen auf das Thema von Virilio, Ästhetik des Verschwindens und die Kunst des Schreckens. Bis gleich.
Ästhetik hat hier, auch das erste Zitat hat es gesagt, mich daran interessiert, diesen generellen Begriff der kulturellen Ästhetik zu retten, weil in der die Ästhetik in erster Linie eine Frage der Haltung und des Stils ist. Und die Fluchtlinie seiner Argumente ist also keine Kunst oder kein Set oder keine Ansage für ein Kunstwerk, sondern es ist generell der Prozess von Konstruktion. Es geht nicht um Werk, sondern um Haltung. Und nicht um Orientierung an äußerlichen Normen, zum Beispiel des Schönen oder des Gerechten, sondern es geht um eine bestimmte immanente, eben schöpferische Praxis. Und man könnte sagen, mit dem modernen Begriff, mit dem wir ja hier aufgewachsen sind, es geht um Performativität, das heißt um die Vollzugs- und Wirkungsdimension bestimmter Handlungen. Und Ästhetik der Existenz wäre eine Lebensführung, die sich nicht an starren Regeln, starren Polizies orientiert, sondern am Vollzugscharakter des Lebens. Damit an der Frage, wie, in welcher Handlung, in welcher Haltung, in welchem Spiel man dieses Leben führt. In diesem Sinn sind die sogenannten Selbsttechniken oder Technologien des Selbst, Medien, man könnte auch sagen Handlungsmedien des Selbstvollzugs, die das Selbst erst erzeugen und ins Werk setzen. Und dies ist ebenso eine Frage der Technik oder der Konstruktion wie eine Frage der Ästhetik oder der Kunst. Foucault erinnert immer wieder daran, dass der Ästhetik sehr nah auf der Technik als Kunst und Technik in den Lebensern gelagert ist. Und letztlich ging es Foucault in diesen Überlegungen, auch das war in den beiden Zitaten vielleicht auch anzuhören, um die Möglichkeit eines Anderslebens als unter der Herrschaft der Norm und der Normierung, nämlich um ein Leben, in dem Experiment, Erfahrung, Prozessualität, Kontingenz, Überraschung und zwischenmenschliche Beziehungen den Hauptraum einnehmen und nicht die Orientierung an der Norm der Moral oder an der Norm der Wahrheit. Das ist die eigentliche werkimmanente Bedeutung des Topos von der Ästhetik der Existenz für Foucault. Gegen bestimmte Moralvorstellungen und gegen bestimmte Vorstellungen vom Subjekt etwas einzusetzen, was form- und konstruierbar technologisch veränderbar ist. In diesem Sinn eine Ethik, eine Ästhetik der Fluidität oder der Konstruktivität gegen bestimmte Ordnungs- und Starrheitsvorstellungen. Wie lässt sich das jetzt zurückbinden an das, was wir im Kopf haben, wenn wir Ästhetik, das heißt die Kunst im modernen Sinne, hören? Das Erste, was man hier sagen könnte, und man kann ja wahrnehmen, dass man in den Zins aufnimmt und es im Museum versucht aufzunehmen, versucht diese Verbindung herzustellen. Die erste Antwort ist nein. Auch diese Art von Kunst, die sich an einer solchen Vorstellung von Ästhetik orientiert, auch hier geht es um Experiment, Erfahrung, Prozessualität, Kontingenz, Überraschung, Beziehung. Sie setzt das gegen eine Ästhetik, die es um Werk, Einheit, reine Materialität, Objektivität und Institutionalität gehen würde. In diesem Sinn ist die Berufung auf eine prozessuale Ästhetik der Existenz auch ein Einspruch gegen starre, überinstitutionelle Vorstellungen von Kunst als Ordnungssystem oder als etwas, was nur in einem bestimmten Raum von Institutionalität, zum Beispiel dem Museum, stattfindet. Hier könnte sich wahrscheinlich eine Philosophie der Lebenskunst oder der Ästhetik des Existenz und eine bestimmte ästhetische Praxis diesen Korpus ins Spiel bringen will, zumindest auch in einem gemeinsamen Terrain treffen, weil sie vielleicht ähnliche Gegner haben. Andererseits, und das ist die Schlussfrage, mit der ich schließen will, wieso bringt man jetzt genau diese Idee, die eigentlich die Entgrenzung der Grenzziehung zwischen Kunst und Leben, Institution und Konstruktivität ins Spiel gebracht hat, wieder zurück in den relativ künstlichen, relativ isolierten Raum der Kunst, nämlich das Museum. Und das ist die Spannung, die ich hier sehe, dass die Ästhetik der Existenz sich grundsätzlich als philosophische Idee dagegen geweigert hatte, nur an einem Ort stattzufinden. Dieses Egal bringt sie jetzt in seinen sehr künstlichen, isolierten Kunstraum und lässt sie dort etwas geschehen. Und ich würde, glaube ich, gerne wissen, was da passiert, wenn man diese Idee jetzt zurückfindet. Der künstlerische Praxis, die ja letztlich wieder in einem abgezeichneten und der letztlich wieder rückinstitutionellen Raum der Kunst stattfindet. Trotzdem sehe ich den ernsthaften Bezug auf diese Vorstellung, die sagt, Ästhetik im Sinne einer Ästhetik der Existenz ist kein Zwergsetzen im Sinne des Schaffens, sondern wesentlich prozessual, wesentlich an Arbeitsbeziehungen orientiert und wesentlich materiell, so wie das Leben nichts ist, was man schafft. Eine Skulptur oder eine bildhauerische Arbeit ist auch institutionell nichts Materielles, kein Materielles mehr. In dem Sinne partizipiert diese Arbeit an einem bestimmten Sinn von Ästhetik, wie er zum Beispiel in der Foucault'schen Formel, die kreative Formel ist, der Ästhetik der Existenz auftritt.
betrachten, was man nicht betrachten würde, hören, was man nicht hören würde, auf das Banale achten, auf das Gewöhnliche, auf das Infragewöhnliche, die ideale Hierarchie zwischen dem, was entscheidend und dem, was anekdotisch ist, bestreiten, weil es Anekdotisches nicht gibt. Es gibt nur herrschende Kulturen, die uns aus uns selbst und den anderen exilieren. Ein Sinnverlust, der für uns nicht nur eine Siesta des Bewusstseins ist, sondern ein Niedergang der Existenz. Die doch sehr negative Kulturkritik, die Virilio in der Ästhetik des Verschwindens vorführt, werden wir gleich noch weiter besprechen. Dies könnte man aber als einen Kontrast sehen zu der Ästhetik der Existenz Foucaults, die ja tatsächlich versucht, andere Orte zu entwerfen, andere Moralvorstellungen und die Idee einer Existenz zu führen, die auch nachzuvollziehen, die auch Kunst und Leben verbinden kann. Dazu gleich mehr.
It's in your lips. It's routine. It's in your hands. For days I'm the union. For mouths I'm the union. For grains I'm the union.
Ja, hallo Christina.
Hi Felicia.
Du möchtest direkt einsteigen. Also ich hätte eine Frage an dich als Künstlerin, könnte man sagen. Und zwar sagt Virilio in der Ästhetik des Verschwindens auf Seite 36, die rationale Schatzbildung, Erwartung, dass etwas kommt, was bleibt und Faktor der Nichtüberraschung, treibt nach und nach unsere Zeitgenossen dazu, mit Gedächtnissen geschlagen zu sein, die klebrigen Fliegenfängern gleichen. Ein ganzer Haufen unnützer Tatsachen bleibt daran hängen, wie es gerade kommt. Deshalb scheinen sie den Computerbildschirmen unterlegen zu sein, denn auf diesen sammeln sich tatsächlich mit großer Geschwindigkeit die Informationen eines Gedächtnisses, das ohne Lücken, Defekte und Absenzen ist, könnte man meinen. Pascal, selbst an der Konstruktion dieses Typs von Gedächtnis interessiert, gleichfalls aber von massiven Krisen heimgesucht, geht so vor, dass er die Ordnung, in der die Information ankommt, durcheinander bringt. Was neu ist, sind nicht die Elemente, vielmehr ist es ihre Anordnung, schreibt er. So besteht schließlich die Entdeckung, die Erfindung, das heißt das, was ohne Gedächtnis möglich, also neu ist, in der Anordnung, in dir allein, in die allein er, Pascal, diese jedermann bekannten Elemente bringen konnte, aber nur, indem er letztlich die Vernunft gegenüber dem Gefühl zurücktreten ließ. Und fragen würde ich gerne, ob denn Künstler möglicherweise diese rationalen Schatzmeister sind, indem sie jetzt Dinge vielleicht neu anordnen, indem sie aber auch einer rationalen Ordnung folgen. Also doch vernünftige.
Also ich glaube, dass man schon der Vernunft unterordnet, um überhaupt eine Form zu finden.
Ja. Also rationaler Schatzmeister?
Das würde ich schon bejahen. Und dass man eine neue Ordnung findet oder dass man neue Assoziationen, danke, dass neue Assoziationen dazu möglich sind. Aber da würde ich gerne auf den Surrealismus verweisen, weil sozusagen die Kritik an diesen rational, also an der reinen Vernunft gemacht haben und die Vernunft sozusagen zurücktreten ließen. Und da würde ich gerne auch was vorlesen, ja. Und zwar aus dem Manifest des Surrealismus.
Ah ja.
Und zwar geht es um den Wachzustand, Seite 17. Also betrachten wir noch einmal den Wachzustand. Ich kann nicht umhin, ihn für ein Interferenzphänomen zu halten, sagt André Breton. Nicht nur zeigt der Geist in diesem Zustand eine merkwürdige Tendenz zur Verwirrung. Hierher gehören das Versprechen und alle Arten der Fehlleistung, deren geheimlich man jetzt auf die Spur zu kommen beginnt. Sondern es scheint auch, dass er in normaler Funktion nicht ausschließlich solchen Suggestionen aus tiefer Nacht folgt, aus der ich ihn herleite. So gut ausgebildet er auch ist, sein Gleichgewicht ist relativ. Kaum wagt er es, sich auszudrücken. Und wenn er es tut, dann beschränkt er sich auf die Feststellung, dass jene Idee, jene Frau Eindruck auf ihn macht. Aber es wäre keineswegs fähig zu sagen, welchen Eindruck. Er beweist hier den Grad seiner Subjektivität. Weiter nichts. Jene Idee, jene Frau berührt ihn, bestimmt ihn, weniger starr zu sein. Für einen Augenblick bewirkt sie, dass er von seiner Auflösung getrennt, sich als schöner Niederschlag, der er sein kann, der er ist, im Himmel absetzt. Weil er keine Erklärung weiß, beschwört er dann den Zufall, eine dunkle Gottheit als jeder andere, schreibt ihm alle seine Verwirrungen zu. Wer kann behaupten, dass der Blickwinkel, unter dem ihn diese Idee berührt, dass das, was er in den Augen jener Frau liebt, nicht eben das ist, was ihn mit seinem Traum verbindet, ihn an Gegebenheiten kettet, die ihm durch eigene Schuld entfallen sind? Und wäre es nicht so, Zu was wohl wäre er nicht imstande? Ich möchte ihm den Schlüssel zu diesem Gang liefern. So, das war genau ein Auszug. Also, und vielleicht, es gibt keine kopflose Kunst, das würde ich schon sagen, jetzt nochmal als Antwort auf deine Frage. Und
Ja, und wie ist es möglich, dann eben die Dinge neu anzuordnen? Also das, dafür können die Künstler vielleicht auch den Schlüssel anbieten, möglicherweise.
Ja, das versucht André Breton auch, sogar den Schlüssel zu geben.
Und in dem, was Virilio sagt, ist das ja, wie gesagt, diese Negativität, also in dem, wie er die Bildhauerkunst darstellt, aber auch die Zeit dann versteht. Das ist, wenn er den Maler Magritte zum Beispiel, dann, der ja auch zu den Surrealisten zählt, auf 41, dann sagen lässt, warum tauchen in einigen ihrer Bilder so bizarre Gegenstände wie Stehaufmännchen auf? Ich glaube nicht, sagt Magritte, dass ein Stehaufmännchen ein bizarrer Gegenstand ist. Es ist im Gegenteil etwas sehr Banales, ebenso banal wie ein Federhalter oder ein Schlüssel oder ein Tischbein. Ich zeige niemals bizarre oder seltsame Gegenstände in meinen Bildern. Es sind immer vertraute, nicht bizarre Dinge. Aber die vertrauten Dinge sind so vereint oder umgestaltet, dass wenn wir sie sehen, wir denken müssen, dass es etwas anderes, nicht Vertrautes gibt, das uns zugleich mit den vertrauten Dingen erscheint. Und dann kommt das eben mit dem Betrachten, was man nicht betrachten würde. Und er spricht dann eigentlich von dem Niedergang der Existenz. Und die Frage ist, ob Künstler dann tatsächlich aus dieser Perspektive Virilius etwas Neues anbieten oder ob sie Teil einer Ideologie sind, die etwas anbietet, das nicht wirklich dann aufklärerisch oder erkenntnisorientiert ist. Vielleicht, weil die Existenz nicht mehr sichtbar wird.
Ja, also er greift hier Magritte auf als ein Künstlersubjekt, sozusagen die Realität oder die Gegenstände, die aus dem normalen Leben, aus dem normalen Kontext herausreißt und nochmal neu sozusagen anordnet. Und vielleicht wird hier klar, dass sozusagen durch diese Anordnung, durch die Auswahl der Motive, die er darstellt, durch diese Auswahl, die zu einem Kunstwerk werden. Also, dass das der Unterschied ist.
Ja. Wie? Ja, okay.
I want you to show all the love of life, all the good things inside, all God's inner thoughts, all the manners in which we cry.
Okay, Techniken der Macht.
Techniken der Macht, bei Virilio. Also die Ästhetik des Verschwindens wird sozusagen durch die Techniken der Macht untermalt. Ja? Und zwar auf Seite 25 sagt er, jeder Mensch, der nach Macht strebt, isoliert sich und neigt normalerweise dazu, sich aus den Dimensionen von jedermann auszuschließen. Alle Techniken der Freisetzung einer Kraft sind Techniken des Verschwindens von hier nach dort. Und dann macht er noch eine Parenthese und gerät unter Erklärungsnot, wie ich finde. Und zwar die epileptische Konstitution großer Eroberer wie Alexander, Cäsar, Hannibal etc. sind bekannt. Also
ja. Yeah.
Das nochmal klar zu machen, dass es vielleicht so ist, ja.
Ja, und dieser, wie er eben über den Menschen spricht, auch, dass jeder Mensch nach Macht strebt oder der dann eben nach Macht strebt, das wird eingerahmt eben davon, dass er auch sagt, dass man zwar von der Einsamkeit der Macht spricht und daran denkt und sich diese aber eigentlich nicht die Mechanismen hinterfragt.
Weil wenn man sie durchschauen würde, würde sozusagen die Macht nicht mehr da sein.
Genau, weil die Macht in dem Moment, wo sie sichtbar wird oder durchschaubar wird, dann ist sie durch Gewalt eigentlich bedroht.
Angreifbar.
Ja, möglicherweise ergibt das dann den Zusammenhang zu den Eroberern, die natürlich auch auf eine bestimmte Art und Weise ihre Macht undurchschaubar machen müssen, damit sie eben nicht ihre Macht auch verlieren durch Hinrichtung oder durch den...
Künstler machen das auch durch Geheimhaltung der Inhalte ihrer Werke.
Ja, aber da ist die Frage, ab welchem Punkt ist diese Geheimhaltung notwendig? Weil irgendwann ist die Arbeit ja dann auch öffentlich. Mhm. Was ist dann daran noch das Geheimnisvolle? Oder in welchem Moment?
Indem man es vielleicht explizit formuliert und somit, wie bei Emel Ramstens Secret Painting, explizit darauf verwiesen wird, dass der Inhalt nur dem Künstler vorbehalten ist und von ihm permanent geheim zu halten ist. Also indem man sozusagen das explizit formuliert.
Ja.
Das wäre eine Technik des Geheimhaltens, ja, und der Bestimmung über die eigene Arbeit.
Ja, und dieses Geheimhalten, ist das dann wichtig für die Erhaltung oder auch Ausarbeitung der eigenen Arbeit oder wichtig für gegenüber den Konkurrenten, dass die eben nicht erfahren, woran man arbeitet?
Ja, vielleicht ist es ein Spiel. Ich weiß es auch nicht genau, aber ich weiß, dass ich ein Fan von Geheimhaltung bin und ich es auch gerne tue.
Ja.
Ja, vielleicht an der Grenze zu sein, nicht zu sagen und auch gleichzeitig vielleicht nicht zu scheitern oder an der Grenze zu sein, zu scheitern damit.
Ja. Also Virilio führt hier eben bestimmte, nicht mehr dann die Eroberer an, sondern eben die Machtmenschen, wie zum Beispiel Hughes, der Milliardär, den er so beschreibt, dass er sagt, dieser Hughes wollte dermaßen nirgendwo sein, dass er es nicht mehr ertrug, von anderen gesehen zu werden. Und wenn er auch einen kostspieligen Harem unterhielt, begab er sich doch niemals zu seinen Schutzbefohlenen. Es genügte ihm schon zu wissen, dass er die Macht hatte, hinzugehen und dass die jungen Frauen, deren Fotografien er besaß, sein Kommen erwarteten. Genauso verhielt er sich mit seinen Flugzeugen und Wagen, die hier und dort abgestellt waren, unbenutzt und jahrelang den Unbilden der Witterung auf den Parkplätzen der verschiedenen Flughäfen ausgesetzt. Und immer kaufte er das gleiche Chevrolet-Modell, weil er die Serien-Chevrolets für besonders gewöhnlich hielt. Dieses Erstellen der Gewöhnlichkeit oder das Herstellen der Gewöhnlichkeit, das ist ja etwas, das der künstlerischen Arbeit doch widerspricht. Oder könnte man da auch von etwas Gewöhnlichem sprechen? Vielleicht nicht. Also vielleicht ist es jetzt auch dem, vielleicht hast du eine ganz andere Frage.
Ja, okay. Gewöhnlichem? Was meinst du damit? Verstehe ich nicht.
Ja, ich meine, dass es etwas anderes ist, dass die künstlerische Arbeit als das Gewöhnliche herstellt, wie Hughes, der sich eben tarnen will, der sich den Anschein des Gewöhnlichen geben will obwohl er diese Gewöhnlichkeit gar nicht hat, weil er verschwinden möchte durch die Gewöhnlichkeit. Aber ein Künstler muss auffallen. Er kann nicht verschwinden, indem er gewöhnlich wird. Nein, das ist...
Aber das, was ich vielleicht noch hinzufügen möchte, was ich für wichtig halte, ist eben, dass der Schatz, auf Seite 27, der Schatz, den Hughes hortete, war nicht Geld, sondern Macht. Und zwar die Macht über die Zeit. Ja, also das ist vielleicht wichtiger, was er eigentlich wollte. Ja.
Genau, nicht Geld, sondern Macht. Macht
und Macht über die Zeit. Also
ja.
Also dann kommen wir ganz anderen Sphären, ja, und dann kommen wir auch in wie man Kunstwerke auch rezipiert und weil die laufen ja auch, also sie werden auch nicht chronologisch aufgenommen, sondern sie versetzen einen auch in anderen Zeiten. Das heißt, vielleicht sehe ich etwas heute anders als in 10 Jahren oder vor 10 Jahren zum Beispiel. Das wäre eine ganz einfache Erklärung, also eine lineare.
Ja. Genau. Und Virilio beschreibt dann weiter, die eigentlich, was passiert, wenn auch was das für eine ästhetische Empfindung ist, die im Zentrum zum Beispiel eines epileptischen Ausbruchs steht, auf Seite 36 und 37. Und dann folgt eigentlich eine längere Beschreibung dieser Epilepsie. Und dann eben zitiert er Dostojewski, um zu sagen, in diesem Augenblick ahnte ich den Sinn des eigenartigen Ausdrucks. Es wird keine Zeit mehr geben. Und das finde ich ist auch eine sehr schöne Formulierung. Es wird keine Zeit mehr geben. Das ist ja dann die Aufhebung, also der Macht, könnte der, man sagen.
Ja, das stimmt, ja.
Dem Unfall geht ein unerklärlicher Enthusiasmus voraus und im Zusammenbruch des Körpers einer der Sinne. Die begünstigten Faktoren können zweierlei Art sein. Unaufmerksamkeit, durch Wiederholung bestimmter Rhythmen hervorgerufenes Wegdämmern oder aber intensive geistige Anstrengungen, die beispielsweise Beziehungen haben zum Augenblick der Erfindung, der umwälzenden Entdeckung wie bei Champollion zur schöpferischen Tätigkeit. Und da ahnt man dann den Sinn, dass es keine Zeit mehr geben wird. Auch im Radio haben wir wenig Zeit.
Die Zeit ist begrenzt durchaus, ja.
Welche Stellen möchtest du denn noch von Virilio?
Was mich vielleicht interessiert habe auf Seite 28, wenn es hier um Hughes wieder geht.
Ja.
Zu sein heißt für Hughes hingegen nicht zu wohnen. Polytropos wie der Odysseus Homers. Nicht einen Ort allein bewohnend möchte er nicht identifizierbar sein. Vor allem aber will er sich mit nichts identifizieren. Er ist niemand, weil er niemand sein will. Um aber niemand zu sein, muss man zugleich überall und nirgends sein. Also das ist sozusagen eine Allmachtsfantasie, die hier widerspiegelt wird. Und ja, in dem Moment, in dem er sich mit nichts identifizieren möchte, entgeht er auch, ja, der Angreifung der Macht, die er sich dann aneignet.
Ja. Interessant ist, dass Virilio eben diese Techniken der Macht dann anhand dieses Hughes beschreibt, wie dieser dann eben technische Medien auch heranzieht, um dann zum Beispiel diese eigenartige Rekorde zu schlagen, dass er am 14. Juli seine Lockheed Cyclone nach ihrer Reise um die Welt im großen Geheißbogen wieder auf dem Flughafen Floyd Bennett Field aufsetzen lässt, wo sie am 10. Juli losgeflogen war. Sie rollt in ihren Hangar zurück an genau denselben Punkt, von dem sie gestartet war. Und es dauert nicht lange und Hughes verschließt sich nicht mehr der Wahrheit. Sein Wunsch nach Bewegung ist nur der Wunsch nach Trägheit. Der Wunsch danach, das Eintreffen zu sehen, was bleibt. Also jeweils diese Aufhebung, also diese Techniken der Macht, könnte man sagen, und auch dieser Versuch zu verschwinden, ist eigentlich oder widerspricht dem, wie sich eine Existenz, wie eine Existenz geäußert werden könnte. Mhm. Oder da habe ich auch den Eindruck, dass Foucault nicht weit genug geht, eigentlich in dieser Ästhetik der Existenz, die er beschreibt, weil es nicht nur ein neuer Lebensentwurf sein kann, indem man anderen Normen oder auch Wertorientierungen folgt, sondern es könnte auch eben viel mehr sein, dass diese Existenz ausmacht, die durch Techniken der Macht jeweils zum Verschwinden gebracht wird. Und möglicherweise könnten Künstler oder könnte künstlerische Produktion darauf eine Antwort geben, indem die Existenz neu geäußert wird und das, was dann spontaner Ausdruck ist dieser künstlerischen Existenz.
Also dann gehst du auf diese Direktheit, also diese Unmittelbarkeit.
Ja, die Spontanität.
Darauf
das schützt
du jetzt
vielleicht
ein.
Vor diesen Ideologien, die alles zum Verschwinden bringen. Außer die Kunst ist tatsächlich Teil dieser Ideologie.
Ich glaube, das ist, was Virilio sozusagen andeutet.
Ja.
In dem Kunstschrecken ist ja auch.
Ja.
Dass die Kunst einen Teil von dem Schrecken reproduziert.
Ja.
Sicherlich, ja.
Und dabei eben nicht eine neue Form der Existenz begründet.
Ja.
Okay. Du hast noch mehr mitgebracht. Was ist das?
Ja, denn? Vielleicht von Derek Jarmans Chroma, ein Buch der Farben.
Ja.
Er beschreibt die Transparenz und da gibt es für mich eine Analogie zu der Existenz oder der Ästhetik des Verschwindens.
Ja. Ja.
Aber er geht damit sehr poetisch um, deswegen vielleicht als Gegensatz zu Virilio.
Ja, ja, das wäre toll.
Poesie, ja. Die rein auf dem Gefühl basiert. Jenseits von Vernunft, naja, man braucht schon die Vernunft, um eben eine Anordnung zu machen, ja. Also auf Seite 192 fängt er so mit an. Die Glaskugel mit dem scharlachroten Schneesturm, die in meinen Händen zerbrach und das Bettzeug verfärbte. Glas ist der Schlüssel zur Erforschung unserer Welt. Es war Glas, durch das Galileo das Sonnensystem erkundete. Es war ein Glasprisma, welches Newton das Spektrum lieferte. Wie die Herstellung von Glas im 17. Jahrhundert voranschritt, so auch die Entdeckertätigkeit. Das Schleifen von Linsen, Vergrößerungsgläser, Glasbrillen, glitzernd, hart und zerbrechlich. Mittels der Abwesenheit von Farbe, Farblosigkeit, vermaßen wir die Sterne und machten das Spektrum sichtbar. Dann kamen Mikroskope und enthüllten das Unsichtbare im Innern. Dann geht es weiter. Mit Maler gingen Hand in Hand mit Wissenschaftlern. Sie zeichneten die Welt in der Kamera Obscura auf. Ist das Geheimnis von Vermeer? Fragt er sich. Die Welt wurde in Silber auf Glasnegativen fixiert. Glas ist so lebenswichtig wie Sauerstoff. Die Linse des Hubble-Teleskops ist mit einer Exaktheit geschliffen, die sich Galileo nie hätte vorstellen können. Glas ist das Salz des Intellekts. Ein Durchblicken, seine Transparenz dringt in dunkle Winkel vor. Eine phosphoreszierende Erscheinung, halb durchsichtig vor meinen Augen, schimmert am sternklaren Himmel. Sterne funkeln durch sie hindurch, hell wie eine Wunderkerze. Der Geist, ein Mr. See-Through, von irgendwo weit her, trippelt zwischen Seepferdchen den Korridor entlang. Eine Luftblase in kaltem Hauch. Habe nie zuvor einen Geist gesehen. Mr. See-Through ist transparent, durchscheinend wie eine Krabbe, strahlende Glasaorta, sich öffnend und schließend, diaphane Medusa, Regenschirm aus der Tiefe. Geister, so sagt man, ergreifen die Flucht im Morgenzwielicht. Wenn die Amsel singt, fliegen sie beschwingt, huschen fledermausgleich ins Dachbodenreich. Aber See-Through verblüfft, selbst an sonnigen Tagen tanzt er in den Schwaden. Von Juni-Hitzedunst glitzernder Geist, wartet auf den Sonnenuntergang, läuft dann wieder den Flur entlang. Heute hat er sein Geschlecht gewechselt, sie trägt ein Kleid aus seidenen Gazi, so fein, dass eine Braut es durch ihren Ehering ziehen könnte. Eine Libelle, ultraviolette Flügel, raschelndes Gewand, während sie hinter der Scheibe verschwindet, in den Spiegeln an der Wand, ist sie nicht zu sehen. Wird sie mein Mr. See-Through sein? Wenn sie nächstes Mal daherkommt, eine von Drellas Ladies, Geschlechtsgrenzen überschreitend, mit einem Bart aus Glasfasern, schlüpft sie zwischen meinen Fingern, leise lachend. Ich dachte, Gespenster schwiegen, wie Glühwurmlämpchen, die funkeln, schillernder Wesen, des Schattens im Dunkeln, oh, wie sie plappern, Debütantinnen auf Kristalltreppen, irisierende Körper, flammende Glaskronleuchter, tanzen sie den Lametta Quickstep, Pianola-Phantome, schwankendes Seegras, Sarabanden, als sie verschwindet, proste ich ihr zu, in Aquavite, strahlende Gegenwart, hier und vorbei.
Seal them with a kiss, threw him in the night, the type will follow. Tiber will heal when you kiss a thief. You better count your teeth.
Ja, wir diesen drei Sendungen der schrecklichen drei, die es jetzt schon gegeben hat, das ist jetzt die dritte, oder?
Das ist die dritte, ja.
Genau. Das passt. Toll, ja, weil wir wollen auch, und seit diese Sendung der schrecklichen drei auf Radio X läuft, sind wir auch ab und zu bei Tino Segal in der Arbeit What is this, this is the situation gewesen und haben dort dieses Ausatmen und Seufzen kennengelernt und da und auch gesehen, dass dort Bilder nachgestellt werden. Ja, Tina Segal versteht sich ja als Historienmaler. Und wir dachten, wir stellen auch hier jetzt im Radio einige Bilder nach oder arbeiten.
Live.
Ja, live. Und die erste Arbeit wäre das Urinal von Duchamp. Ja. Und die haben wir, dieses Urinal haben wir zusammen nachgestellt. Christina und ich haben das, ja. Das war Duchamp, das Urinal. Und jetzt kommt, ich weiß nicht, wir könnten doch erst, ich finde, weil ich das in Berlin jetzt gesehen habe, das Bild von Manet,
das
stellen
ich nicht
wir uns.
Kenne.
Ja, aber ich glaube, du kannst, ich erkläre dir das Bild, du siehst eben den okay. Tod Jesus Christus und okay. Jesus Christus liegt eben auf so einem Sessel und oder Stuhl und okay. Hat eben die Stigmata, man sieht sie, er hält sie hin und über diesem toten Jesus schweben zwei Engel. Mhm. Und diese Engel schauen so traurig auf diesen toten Jesus.
Ich habe die Position von Christus angenommen, ich muss die Engel.
Ja, ich dachte, du bist der Engel.
Okay, ich mache die unten.
Ja, ich bin. Okay, genau, also du musst Engel einfach ganz ja? traurig gucken.
Okay, warte.
Guck so traurig
und
wie.
Und die sind über ihn sozusagen
ja.
gebeugt, okay.
Die gucken von oben auf ihn herab. Also wenn du jetzt hier stehen würdest, dann guckst du so von oben auf mich herab und damit musst du ganz traurig
ja.
gucken.
Aber du kannst ein Foto machen. Und das.
Ah ja, genau, ich mache das Foto, wie du als trauriger Engel
genau.
auf mich guckst.
Richtig.
Also auf den toten Jesus mit den falschen Stigmata.
Ja,
das,
okay.
Okay, aber okay. bitte von oben hier von.
Ich steig auf den Stuhl vielleicht.
Ja, genau, das ist viel besser. Und jetzt auf mich gucken.
Auf dich?
Dich als traurig.
Okay, warte mal. Ich kann nicht, aber ich muss nehmen. Also hier einfach drücken, einfach hier.
Ah ja, okay. Mhm. Okay. Also wo du hingehörst, aber richtig traurig.
Okay. Okay.
Gut. Danke. Und das dritte Bild.
Ja, das erklärt sich von selbst. Es ist von Munch. Okay, das war der Schrei.
Die schrecklichen drei verabschieden sich jetzt aus Radio X.
Ciao, bis zum nächsten Mal.
Konnte man das hören? Sag nochmal. Ja, am Mikrofon auch Christina Zschilli.
Zschilli, ja. Tim Schuster und Klaus Kampner abwesend. Sie haben die Ästhetik des Verschwindens sozusagen inkorporiert.
Ja, ich denke, Danke. Sie sind das nächste Mal wieder dabei. Bis dann. Am Mikrofon verabschiedet sich Felicia Herrschaft.